Sie können jetzt dann auch mit dem Stoff weitermachen. Also gehen wir da mal raus. So. Ja, dann haben wir jetzt zur Einführung in das dritte, in den dritten Abschnitt des Buches. Komplexitätstheorie, worum geht es da? Ein paar Folien. Und ja, und danach können wir dann ein paar Definitionen einsteigen und das eine oder andere zeigen. Also es geht bei der Komplexitätstheorie darum, die algorithmischen Probleme zu untersuchen hinsichtlich ihrer Rechenkomplexität. Das ist eigentlich nichts Neues, das macht man ja auch in Algorithmen und Datenstrukturen so. Und da hat man dann solche Laufzeiten wie O von N, O von N Quadrat, das kennen Sie alles, quadratische Laufzeit und exponentielle Laufzeit bei sehr komplexen Problemen. Und hier geht es darum, diese Sache theoretisch grundlegender zu analysieren und jetzt nicht konkret an einem Algorithmus die Operation zu zählen und dann abzuschätzen nach oben durch die Landau-Symbole. Also wir haben hier diese Schranken, O und Omega, die Sie kennen aus den Algorithmen, groß O von F von N. Das heißt, ein Algorithmus, wenn also eine obere Schranke hat für die Laufzeit, dann soll das heißen, dass F von N eine Funktion ist, wie N Quadrat oder N hoch 3. Und N ist die Eingabelänge, die Anzahl der Symbole, die Anzahl der Zahlen oder Länge einer Tabelle oder so oder Größe in Bytes. Und dann haben wir hier also die Funktion als mit der Variable der Eingabegröße und dann heißt das Groß O von F von N, also dass die Rechenzeit in der Anzahl der Operationen nicht über einem Vielfachen von F von N liegt, einem Vielfachen, also sagen wir A mal F von N, wenn das N hier gegen unendlich geht, ne? Beziehungsweise man kann es auch für alle N dann fordern. Ja, eine untere Schranke ist Omega, Groß Omega von F von N. Das ist schwieriger nachzuweisen, denn man muss dann ja zeigen, dass alle Algorithmen dann, also wenn man sagt, das Problem hat diese Klasse, dann müssen alle Algorithmen, die dieses Problem lösen, mindestens diese Rechenzeit proportional zu F von N haben. Ja, und das ist schwierig, weil man dann auch die Algorithmen mit einbeziehen muss, die man noch gar nicht kennt. Also da muss man nachweisen, dass jeder Algorithmus das hat, auch wenn die Algorithmen selber nicht bekannt sind. So, dann gibt es verschiedene Maschinenmodelle, wir hatten ja Turing-Maschinen, verschiedene Arten dort, deterministische, nicht-deterministische. Wie unterscheiden sich die dann hinsichtlich der, nicht nur der Entscheidbarkeit, sondern jetzt hinsichtlich der Anforderungen an die Rechenzeit? Und eine offene zentrale Frage in der theoretischen Informatik ist die Frage, ob P gleich NP ist. Und ja, das werden wir jetzt also genau diskutieren. Was ist eigentlich P, was ist NP? P ist die Klasse der Probleme, für die man eine Turingmaschine entwickeln kann, einen Algorithmus entwickeln kann, der eine Laufzeit hat, die polynomial ist, wo dann F ein Polynom ist. Und das müssen dann deterministische sein. Und bei NP, da können wir nicht deterministische Maschinen dann zulassen. Aber auch polynomiale Laufzeit. Wobei wir noch klären müssen, was eigentlich die Laufzeit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine sein soll. Ne? Das haben wir noch nicht geklärt. Ja, ist jetzt der Nicht-Determinismus etwas, was uns mehr gibt hinsichtlich dieses Problems oder nicht? Das ist die Frage. Ist P gleich NP oder P ungleich NP? Und dazu gibt es eine sehr grundlegende Strukturtheorie von Cook und Karp Anfang der 70er Jahre. Da gab es diesen Boom in der theoretischen Informatik, wo dann diese Ergebnisse zu einzelnen Problemen, ob sie in P drin sind oder nicht in P drin sind, hervorgekommen ist und der Begriff der NP-Vollständigkeit für viele, viele Probleme nachgewiesen worden ist. Und das können wir jetzt hier nachvollziehen in diesen Vorlesungen. So, als erstes müssen wir erklären, wie wir die Zeit eigentlich definieren, die jetzt eine Turing-Maschine oder ein Algorithmus braucht, um ein Problem zu lösen. Also wir führen dazu die Klasse Time f von n an und das ist eine Klasse von Problemen jetzt. Also Probleme sind auch Sprachen A, Teilmengen von einem Raum Sigma Stern. Und dann verlangen wir, dass es jetzt eine deterministische Turing-Maschine gibt und das kann auch durchaus eine Mehrbandmaschine sein, die jetzt diese Sprache erkennt. So, und dann verlangen wir, dass die tatsächliche Rechenzeit, die Kleintime von der Maschine M, angewendet auf einen Input X, höchstens so groß ist wie f von der Länge des Inputs X. Okay, und diese Zeit ist also die Anzahl der Rechenschritte von M bei einer Eingabe X. Und ein Rechenschritt, das ist jetzt klar bei der Turing-Maschine, ist jetzt eine Ausführung so einer Überführungsfunktion. Also hier haben wir eine Eingabe von in Sigma-Stern, das, was am Anfang auf dem Band steht. Und das ist das Zeichen für die natürlichen Zahlen, also eine Anzahl von Rechenschritten von M bei Eingabe von X. So, genau. Und die Klasse all der Probleme, für die es so eine Mehrband-Turing-Maschine gibt, die das leistet mit einer oberen Schranke f von x, die ist mit Großtime von f von n bezeichnet. Also zum Beispiel Time von n wäre dann die Klasse all der Probleme, die sich dann in einer Zeit lösen lässt, wo die Anzahl der Schritte der Turing-Maschine so höchstens so groß ist wie die Länge der Eingabe. So, warum jetzt Mehrbandmaschinen? Ja, Mehrbandmaschinen liefern realistischere Funktionen, eher realistisch im Sinne von ja näher an der Wirklichkeit dran. Wenn wir an tatsächliche relevante Probleme denken, dann wollen wir jetzt eigentlich nicht so sehr diese internen kleinen Operationen von Turing-Maschinen betrachten, mach mal nach links, nach rechts und so, um irgendwo vorzuspulen oder zurückzuspulen. Das sind irgendwie so Sachen, die das mit dem Problem eigentlich nicht so viel zu tun haben. Mit einer Mehrbandmaschine lässt sich das dann ja leichter realisieren und dann werden wir die Mehrbandmaschinen lieber betrachten. Außerdem ist es so, dass Mehrbandmaschinen genauso rechenstark sind wie die normalen Turing-Maschinen in dem Sinn, dass jetzt die Komplexitätsklasse jetzt nicht sich ändert, wenn wir die Polynome betrachten. Nämlich bei Mehrbandmaschinen ergibt sich im Vergleich zu einer Einbandmaschine beim selben Problem, dass die Mehrbandmaschine eine Komplexität hat von O von f von n Quadrat, wenn die normale Maschine O von f von n hat. Umgekehrt. Wenn die Mehrbandmaschine f von n Komplexität hat, dann brauchen wir quadratisch so viele Schritte bei der Einbandmaschine. So ist es richtig gesagt. Ja, und dieses Quadrat kommt eben daher, dass wir da, wenn wir eine Variable ansprechen wollen, immer irgendwo hinspulen müssen, nicht? Und bei der Mehrbandmaschine ist das ja schon, stehen die alle übereinander. So, ja. Das heißt, unsere zentrale Frage wird jetzt nicht sein, ist jetzt haben wir eine Komplexitätsklasse O von n Quadrat oder O von n hoch 3, sondern allgemein polynomial. Ist das Problem noch in polynomialer Rechenzeit behandelbar? Und dann ist es eben unwesentlich, ob wir uns mit Mehrbandmaschinen oder mit Einbandmaschinen auseinandersetzen, weil wenn ich von einer Einbandmaschine zu einer Mehrbandmaschine gehe, dann oder umgekehrt, dann quadriert sich eben nur die Rechenzeit. Und wenn ich ein Polynom habe, das Quadrat von einem Polynom ist wieder ein Polynom. Also ich verlasse nicht die Menge der Polynome, wenn ich jetzt von Mehrbandmaschinen zu Einbandmaschinen gehe. So, also was sollen Polynome jetzt sein? Also wir kennen alle Polynome, aber hier ist ein kleiner Unterschied da. Hier steht ein allgemeines Polynom vom Grade n in den natürlichen Zahlen. N ist ja Eingabelänge, also eine natürliche Zahl. Und die Koeffizienten ak, das sollen auch alles natürliche Zahlen sein. Also vor allen Dingen nicht negativ. Das ist jetzt wichtig. Keine negativen Zahlen sind da erlaubt, wie schon bei Loop-Programmen und While-Programmen. Und das bedeutet auch, dass p von n stets monoton wachsend ist. Sonst haben wir auch Polynome, die haben Minima, Maxima. Und hier haben wir nur wachsende Polynome, wenn n gleich 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter eingesetzt wird. Und das ist ja auch ganz sinnvoll, denn wenn ein Problem größer wird, dann erwarten wir natürlich, dass die Rechenzeit sich dadurch nicht reduziert, sondern typischerweise vergrößert. Und das heißt, obere Schranken, die von oberen Schranken P von N erwarten wir dann also auch, dass die monoton wachsen sind. Und deshalb können wir uns darauf beschränken, einfach solche Polynome, nur solche Polynome zu betrachten, die positive Koeffizienten haben oder nicht Nullkoeffizienten, also keine negativen Koeffizienten. So, wie schon gesagt, wenn f von n ein Polynom ist, dann ist das Quadrat auch ein Polynom und deswegen haben wir das, wenn die Mehrbandmaschine in polynomialer Zeit läuft, dass dann die simulierende Einbandmaschine auch in polynomialer Zeit läuft. So, damit kann man jetzt die Klasse P definieren, die ich vorhin schon genannt hatte. Das ist jetzt die Komplexitätsklasse P, die Klasse der Sprachen A, für die es eine Turingmaschine M gibt und ein Polynom klein p, so dass jetzt die Maschine diese Sprache akzeptiert aus der Klasse oder jede Sprache aus der Klasse akzeptiert und die Rechenzeit beschränkt ist durch das Polynom angewendet auf die Eingabelänge von x. Also kann man schreiben, p ist time p von n und nicht, das war ja die Klasse aller Probleme, die mit einem konkreten Polynom als obere Rechenzeitgrenze vorhanden ist, wenn man die vereinigt über alle Polynome. Also, ja. So, und jetzt hat das was zu tun mit effizienten Algorithmen. Also da Nachweis polynomialer Komplexität für einen Algorithmus bedeutet dann also, dass wir da zeigen müssen, dass es so eine Konstante k gibt, so einen Exponenten gibt, sodass der Algorithmus in O von n hoch k Schritten ablaufen kann. Und wenn das k sehr, sehr groß ist, also 10 oder so zum Beispiel, dann ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass es im Prinzip ein sehr aufwendiger Algorithmus ist, der für große Probleme dann auch schon zu Rechenzeitengpässen führt. Trotzdem sagen wir noch, dass die Klasse P genau diejenigen Probleme umfasst, für die effiziente Algorithmen existieren. Nur die oberen Rechenzeitschranken, die 2 hoch n sind, exponentieller Natur sind, bei denen würden wir sagen, nein, das ist nicht effizient lösbar. Ja, warum? Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einen Chip haben, der jetzt die Rechenleistung verdoppelt, also die, meinetwegen, wo die Taktrate sich verdoppelt hat, was bedeutet das denn für die Größe der lösbaren Probleme, wenn man ein Problem aus der polynomialen Klasse hat mit n hoch k oder wenn wir hier haben 2 hoch n. Ja, bei 2 hoch n, da werden wir, wenn wir nicht, ja, doppelt so schnell rechnen können, vielleicht n um 1 erhöhen können. Und das ist jetzt bei den Polynomialen aber ganz anders. Da können wir dann die Größe n um einen bestimmten Faktor, wenn ich das recht erinnere, reduzieren. Und das ist dann wesentlich stärkere Reduzierung als bei den Algorithmen, für die jetzt die Komplexität exponentiell ist. Ja, noch zwei Bemerkungen in der Mitte hier. Also auch sowas wie n log n ist polynomial natürlich, obwohl n log n kein Polynom ist, denn n log n ist O von n Quadrat. Logarithmus von n ist kleiner als oder ist in O von n drin, n log n in O von n Quadrat. Ja, genau, aber sowas wie n hoch log n oder 2 hoch n, da gibt es kein Polynom, was noch eine größere Schranke darstellt. So, das war, glaube ich, auch schon alles relativ bekannt aus den Algorithmen und Datenstrukturen. Jetzt können wir uns überlegen, dass die Sprachen, die in P drin sind, alle loopberechenbar sind. Okay, wir haben zwar eine große, große Klasse jetzt hier definiert, P, aber die sind alle loopberechenbar. Wir brauchen gar keine While-Schleifen da drin. Ja, wie kann das angehen? Ja, also die Klasse P ebenso wie noch weit größere Komplexitätsklassen wie etwa Time 2 hoch n, also sogar exponentielle Laufzeiten sind zugelassen, sagen wir mal. Oder sowas wie Time von 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 n mal, das ist ja noch viel größer. Die sind alle in der Klasse der primitiv-rekursiven bzw. loop-berechenbaren Sprachen enthalten. Ja, wie geht das? Also die Beweisskizze ist folgenderweise. Wir nehmen mal an, wir haben eine Sprache in Time von f von n und eine Turingmaschine m, die jetzt die Sprache akzeptiert mit der Rechenzeitschranke f von n, wobei n die Länge von x ist. So, also das nehmen wir an, dass wir den Algorithmus dann haben oder die Turingmaschine haben, und diese Turingmaschine können wir ja durch Goto und durch While-Programme simulieren. Wir nehmen uns erstmal ein Goto-Programm her, was diese Maschine simuliert, und dann führen wir die klinische Organisation durch, das While-Programm, ein While-Programm zu generieren mit nur einer Schleife, was das Goto-Programm simuliert. Das haben wir ja schon gesehen, dass das immer geht. Also diese klinische Normalform. So, und in dieser einen Schleife, in dieser While-Schleife, wie viele Durchläufe kann es da geben? Höchstens f von n, nicht? Denn f von n ist die Rechenzeitbeschränkung hier. Und das heißt, in jeder Schleife muss ja mindestens einmal eine Operation passieren, sonst wäre die Schleife ja gar nicht notwendig. Und das heißt, es kann nur f und n Schleifendurchläufe geben, maximal. Und nun kann man dann also sagen, ja, statt while count ungleich 0 in diesem while-Programm, kann man einfach schreiben, y ist gleich f von n, nicht? Das ist diese obere Schranke, und dann loop y do. Das heißt, die Loop-Schleife läuft auch dann y mal durch, also f von n mal durch, also öfter durch, als was im While-Programm eigentlich erforderlich ist, oder das ist die oberste Schranke, was maximal dann passieren könnte. Und dann müssen wir natürlich das Loop-Programm weiter fortsetzen mit if count ungleich 0, then, und dann kommt der Body der While-Schleife und dann ein End. Und dann haben wir im Prinzip, dann haben wir ganz genau diese While-Schleife durch ein Loop-Konstrukt ersetzt. Das geht immer dann, wenn wir wissen, dass die While-Schleife nur endlich oft durchläuft. Was der Fall ist bei entscheidbaren Problemen. So, und damit haben wir dann also dieses Loop-Programm, was jetzt dieses While-Programm simuliert und dann auch die Turing-Maschine simuliert. Ja, und dann unser Problem aus P dann löst. Ja, dazu noch die Bemerkung, dass f von n muss loop-berechenbar sein, denn wir schreiben hier einmal y ist gleich f von n, also f von n muss auch irgendwo im Loop-Programm realisiert werden, und das heißt, es muss loop-berechenbar sein. Und diese Funktionen oben 2 hoch n oder hier 2 hoch n, 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 n mal, das sind sicherlich Funktionen, die loop-berechenbar sind, gar kein Problem. Ja. So, entscheidend ist natürlich hier, dass die, oder wichtig ist noch als Voraussetzung, dass wir in der Klasse P nur solche Probleme haben, die alle entscheidbar sind. Da wissen wir, es gibt einen Algorithmus, der nach polynomialer Zeit, maximal polynomialer Zeit, anhält. Also, und dann die Entscheidung Ja, Nein ausgibt. Also, Entscheidbarkeit ist hier nicht mehr das Thema, nur noch die Laufzeit. Okay, das heißt, in dem While-Programm, was wir hier haben, wird es nie der Fall sein, dass wir aus der While-Schleife nicht mehr herauskommen. Ja, dann hätte man ja unendlich viele Durchläufe. Aber es gibt nur endlich viele, und dann kommt das Ergebnis. So, wie kann man jetzt Kosten noch messen? Da muss man noch vielleicht einen kleinen Punkt einschieben. Es gibt verschiedene Kostenmaße, die kennen Sie auch aus Algorithmen und Datenstrukturen. Uniformes Kostenmaß und logarithmisches Kostenmaß. Uniformes Kostenmaß ist, wenn Sie alle Operationen, die grundlegend sind, wie Addition, Wertzuweisung, Multiplikation, mit einer Einheit ansetzen. Beim logarithmischen Kostenmaß ist es anders. Da wird eine Wertzuweisung, xi ist gleich yj oder so, dann nicht als eine Einheit gewertet, sondern als so viel gewertet, wie Stellen in den Zahlen drin ist. Also wenn wir n Bits haben, die müssen alle übertragen werden, dann ist die Komplexität gleich n, also der Logarithmus der Zahl. Okay, also bei unserer Definition haben wir gesagt, dass die Schritte der Turing-Maschine zu zählen sind. Aber man kann auch dann Schritte von Loop- oder While-Programmen nehmen. Aber dann muss man da das logarithmische Kostenmaß tatsächlich verwenden. Also hier wäre jetzt mal ein Beispiel, was auch ein bisschen anders ist als im Buch. Ich habe hier geschrieben Input W und N ist gleich Länge von W, x gleich 2 und dann wird n mal die Operation x ist gleich x mal x durchgeführt. So, und das ist diese Funktion 2 hoch n, die dadurch dann ausgedrückt wird. Und die Operationen, die wir hier, wenn wir einfach nur Operationen zählen, diese Multiplikationen, dann haben wir n Stück. Und n ist gerade die Länge des Inputs. Also hätten wir O von n. N ist Länge des Inputs, hier dieses W. Und O von n ist dann die Anzahl also der Operationen und also polynomial. Aber dieses Programm berechnet diese riesengroße Zahl. Und wenn man eine Turingmaschine nehmen würde, dann braucht diese Turingmaschine ja schon 2 hoch n Schritte, allein nur um diese 2 hoch n Stellen, diese binären Bits dort auszugeben. Und das heißt, eine Turingmaschine kann nicht in polynomialer Zeit laufen. Aber das hier haben wir hier als O von n charakterisiert mit dem uniformen Kostenmaß. Also das geht dann eben nicht. Also dieses Beispiel, im Buch steht übrigens Input n, nicht? Aber okay, was ist dann die Länge des Inputs, wenn da nur Input n steht? Das ist dann nur eine einzige Zahl, da ändert sich der Input überhaupt gar nicht, da kann man irgendwie gar nicht diesen Komplexitätsbegriff einsetzen. Deswegen habe ich lieber geschrieben Input W, wobei W sowas ist wie ein String oder eine Menge von Zahlen und dann guckt man nach, wie viele Zahlen sind denn das eigentlich. Okay, also das Beispiel ist nicht ganz 100% sauber formuliert, aber es ist vielleicht auch nicht so leicht, das sauber zu formulieren, ohne dass es richtig kompliziert wird. Gut, wir müssen uns nur Gedanken machen, wenn wir das Kostenmaß mit While-Programmen ausrechnen, dass wir dann eben nicht mit dem uniformen Kostenmaß rechnen, sondern mit dem logarithmischen, wenn wir diese Theorie hier durchführen wollen. So, also P haben wir jetzt geklärt bei den deterministischen Turing-Maschinen und nun kommen wir zu der Klasse NP. Das N steht zwar für nicht, aber nicht für nicht polynomial, sondern für nicht deterministisch. Okay, also wenn wir nicht deterministische Turing-Maschinen jetzt betrachten wollen, und das ist ja auch ein Thema gewesen, wie sich deterministische von nicht deterministischen Maschinen unterscheiden hinsichtlich Komplexität, dann können wir erstmal die Rechenzeit definieren. Nun, das ist ein Problem, weil die nicht deterministischen Maschinen ja in Schleifen gehen können und dort nicht herauskommen. Also in dem Fall, wenn das X nicht in der Sprache ist, die Turing-Maschine erkennt, dann rechnet die Turing-Maschine ja ohne Unterlass weiter und hört gar nicht mehr auf und dann gibt es gar keine Rechenzeit oder die wäre unendlich. In dem Fall sagen wir aber, die Rechenzeit, die bei der Eingabe X da ist und X ist nicht aus der Sprache, die sei dann einfach gleich 0. Das interessiert uns gar nicht. Uns interessieren nur die Länge der akzeptierenden Rechnung von M auf X, wenn das X in der Sprache enthalten ist. Okay, es kann ja verschiedene akzeptierende Rechnungen geben für denselben Input. Wenn die Maschine nicht deterministisch ist, dann kann die eine oder die andere Operation an der einen oder anderen Stelle passieren. Und es gibt verschiedene Wege, um jetzt ein Wort X zu akzeptieren. Und die minimale Länge einer solchen akzeptierenden Rechnung, das ist das, was dann die Rechenzeit sein soll für nicht deterministische Turing-Maschinen. So, und dann haben wir also entsprechend diese Komplexitätsklasse n-time von f von n, wobei f von n jetzt eine konkrete Schranke ist, wie n Quadrat oder 2 hoch n oder so. Und das sind dann all die Sprachen, für die man eine nicht-deterministische Mehrband-Turing-Maschine hat, die dann die Sprache akzeptiert und wo dann die Rechenzeit nach der Definition beschränkt ist durch diese Funktion f von n. Oder f von der Länge von x. So, und dann kann man eben die alle Polynome hier betrachten für f und immer diese Komplexitätsklasse zu jedem Polynom betrachten und all die Probleme zusammenfassen in dieser großen Vereinigung. Und das ist dann die Klasse NP, also die Klasse all der Probleme, für die es eine nicht-deterministische Turingmaschine gibt, die das Wortproblem löst, also aber nur im positiven Fall natürlich, und dann in eine minimale Länge einer akzeptierten Rechnung hat, die polynomial ist, egal was für ein Polynom das ist. Das ist also NP. So, und der Unterschied zwischen P und NP ist einfach der, dass wir jetzt hier nicht deterministische Turingmaschinen zulassen können und dadurch vermutlich viel, viel größere Problemklassen, eine viel, viel größere Problemklasse erzeugt haben. Aber ob nun P gleich NP ist oder nicht, das ist eben noch offen. Bislang hat noch niemand eine Sprache gefunden, die in NP drin ist, aber in P nicht enthalten ist. Ja, das ist das berühmte P-NP-Problem, das eben auf die Anfänge der 70er Jahre zurückgeht, als die Theorie entstanden ist. Also ist P gleich NP. Man vermutet, dass es tatsächlich nicht das Gleiche ist, aber man hat es noch nicht beweisen können. Man kennt viele Kandidaten, ne, von Sprachen, die in NP drin sind, die aber vielleicht nicht in NP drin sind, aber man kann es nicht nachweisen. Also das wird auch häufig als die wichtigste Frage der theoretischen Informatik angesehen. Und hier sind ein paar Beispiele von Problemen, die in NP drin sind. Traveling Salesman, Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik und viele mehr. Die werden wir dann alle noch kennenlernen. Traveling Salesman ist Ihnen vielleicht schon bekannt. Sie haben eine Entfernungsmatrix gegeben zwischen Städten in einem Land und ein Handelsreisender soll nun alle Städte abreisen und mit minimaler Wegstrecke auskommen. Und die Wegstrecken sind in der Tabelle, in der Entfernungstabelle gegeben. Also das ist ein Problem, das kann man algorithmisch sehr leicht lösen. Es gibt ja nur endlich viele verschiedene Möglichkeiten, so kombinatorisch alle Städte durchzureisen. Und dann kann man immer ausrechnen, wie lang ist der Weg. Und dann sucht man sich den kürzesten Weg aus und hat das Problem gelöst. Gar kein Problem. Nur es dauert halt sehr lange. Wenn Sie alle Kombinationen durchgehen, haben Sie sowas wie N-Fakultät-Kombination da drin, nicht? Sie können den Startpunkt frei wählen und dann die nächste Stadt wählen. Davon haben Sie dann noch N-1 Städte zur Auswahl und dann die zweite Stadt, da haben Sie noch N-2 zur Auswahl. Das ist also N-Fakultät. Wenn man das noch durch N teilt, weil es ja eine Rundreise sein soll und dann spielt es keine Rolle, wo man die Reise beginnt, ergeben sich also N-1 Fakultät verschiedene Rundreisen. Und N-Fakultät ist jetzt nicht mehr von der polynomialen Komplexität. N-Fakultät oder N-1-Fakultät ist nicht kleiner gleich einem Polynom P von N. So ein Polynom gibt es nicht. Gut, aber wir kennen keinen polynomialen Algorithmus, der dieses Traveling Salesman-Problem zum Beispiel löst. So, und diese Strukturtheorie, die entwickelt worden ist für dieses P-NP-Problem, die ist zentral und der wichtige Begriff dort sind die NP-vollständigen Probleme. Okay, also diese NP-vollständigen Probleme, die sind alle in NP und außerdem noch NP-hard. Das werden wir gleich dann sehen, was das bedeutet. Und alle diese Probleme besitzen polynomiale Algorithmen oder keines dieser Probleme besitzt einen polynomialen Algorithmus. Also dieser Traveling Salesman, der gehört mit dazu. Und man weiß es jetzt nicht genau, wenn eben P gleich NP ist, dann gibt es tatsächlich einen polynomialen Algorithmus dafür und auch für das Erfüllbarkeitsproblem und für alle anderen, die man als NP vollständig klassifiziert hat. Oder es wird so sein, dass es da tatsächlich einen großen Unterschied gibt zwischen P und NP. Und das ist das, was alle vermuten. Dann gibt es eben für keines dieser Probleme einen polynomialen Algorithmus. Also wenn man nachweist, dass Traveling Salesman zum Beispiel keinen polynomialen Algorithmus zulässt, dann weiß man sofort, auch das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik hat keinen polynomialen Algorithmus. Also das wäre schon sensationell, wenn das irgendwann einmal bewiesen werden wird. In der einen oder in der anderen Richtung. So, hier haben wir jetzt so die Struktur von den Komplexitätsklassen. Also wir haben hier semi-entscheidbare Sprachen, entscheidbare, loopberechenbare, NP und P. Die sind alle so geschachtelt. Dann kann man sich mal überlegen, ob wir nicht Beispiele dann finden in den jeweiligen Komplementmengen. Also als erstes ein Beispiel aus NP, was nicht NP ist. Also in NP, nicht NP, das Traveling Salesman Problem. Nicht? Also vorausgesetzt, dass P ungleich NP ist, was alle ja glauben. Also dann hätte man hier die ganzen NP-vollständigen Probleme drin, die dann nicht in P drin sind. Loop-berechenbar, aber nicht in NP oder P, das ist der N-Fakultät. Das Beispiel hatten wir eben schon mal. Das kann man leicht mit einem Loop-Programm berechnen, aber es gibt natürlich keinen polynomialen Algorithmus, weil man diese ganzen Multiplikationen durchführen muss. Dann entscheidbar, aber nicht loopberechenbar. Hier haben wir die Ackermann-Funktion kennengelernt. Ja, nicht? Also die kann man rekursiv berechnen und man kommt auf jeden Fall zu einem Ergebnis. Und ja, aber wir wissen, haben wir nachgewiesen, es gibt kein Loop-Programm, was diese riesengroßen Zahlen ausrechnen kann. Okay, dann nicht, also semi-entscheidbar, aber nicht mehr entscheidbar. Das sind all die echten Typ-0-Sprachen. Also eine Sprache, die Typ 0 ist, aber nicht Typ 1. Typ 1 sind ja die kontextsensitiven Sprachen. Und dann hätte man da also all die Komplementmengen mit Beispielen angereichert. So, ich glaube, das war's jetzt. Ja, hier kann man jetzt nochmal also als Ausblick schon sehen, was wir denn im Programm jetzt vorhaben. Wir werden es also ausgehend von einem Problem SAT, dem Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, zeigen, dass es diese Eigenschaft der NP-Vollständigkeit hat. Und also, was das nun genau ist, werden wir gleich noch erkennen. Und dann kann man eben mit Hilfe von den Reduktionen, wie wir es in der wie wir es in der Berechenbarkeitstheorie auch hatten, dann weitere solche NP-vollständigen Probleme bekommen, bis hin zu dem Traveling Salesman hier etwa hier unten. Das sind also alles Reduktionen sein, die wir dann hier ableiten können. Und genauso wie wir da eine ganze Menge von unentscheidbaren Problemen aus dem Halteproblem ableiten können durch Reduktionen, können wir jetzt hier also auch durch Reduktionen aus dem SAT, dem sozusagen der Mutter der NP-vollständigen Probleme, all die anderen ableiten. Genau. Und dieser Baum, der lässt sich jetzt fortsetzen und enthält mittlerweile, wenn man die Literatur der Informatik zusammenrechnet, sicherlich Zehntausende von Problemen. Gut, dann sind wir jetzt hier mit den Folien am Ende und können jetzt zu der Tafel übergehen. So, also wollen wir jetzt als erstes klären, was ist jetzt NP-vollständig? Das ist also der Beginn dieser Strukturtheorie von Cook. Wir hatten schon die Reduzierungen von Problemen auf andere Probleme gehabt bei der Theorie der Berechenbarkeit. Und das, was jetzt kommt, ist eben eine entsprechende Reduzierung für den Begriff der Rechenkomplexität hier. Das ist fast dasselbe wie die Reduzierung, die wir schon kennen, bis auf die polynomialen Schranken. Also sein zwei Sprachen oder Probleme gegeben, Sigma Stern und hier B aus Gamma Stern. So, und A heißt polynomial reduzierbar. Auf B, so, und da schreiben wir wieder diese Reduzierbarkeit genau hin wie vorher und führen noch ein kleines P unten an, das kleine Gleichzeichen dran. Und ja, und jetzt kommt genau das Gleiche, wie wir es vorher hatten, nur dass wir verlangen, dass diese Funktion, die jetzt a auf b reduziert, noch in polynomialer Rechenzeit berechenbar ist. Das ist der einzige Unterschied. Also wenn also f von Sigma Stern nach Gamma Stern total und jetzt in polynomialer Zeit berechenbar. Also existiert. Mit der Eigenschaft, die wir vorher auch schon hatten, nämlich für alle x aus Sigma Stern. Hier können wir jetzt sagen, dass x aus A ist, genau dann, wenn f von x aus B ist. Ja gut, also wir können vielleicht eine kleine Skizze dazu anbringen, wenn wir hier Sigma Stern haben und hier unseren Raum Gamma Stern. Dann hätten wir hier vielleicht unser A. So. Und dann kommt jetzt die Abbildung F. Die Bild ist total, also das ganze Sigma Stern wird abgebildet und hat hier ein Bild in Gamma Stern. Und dann liegt das vielleicht irgendwie hier so. Aber so. Das ist jetzt f von a. Gut. Nein, das ist f von Sigma Stern. Und das f von a ist eine Teilmenge davon. Okay, machen wir jetzt. Und das hier drin ist jetzt f von a. So, gut, und f ist eben total und in polynomialer Zeit berechenbar. Also wir hätten dann Time von einer Turingmaschine m, Time m von x ist kleiner gleich p von der Länge von x für ein Polynom p. So, wenn wir jetzt hier einen x haben und dann hier entsprechend das f von x. Ah, die f von x muss ja hier drin sein. So, okay. Gut, dann können wir jetzt weiter ein erstes kleines Lemma angeben, nämlich dass wir jetzt mit diesen Reduzierungen etwas ausdrücken können, nämlich ähnlich wie bei den Folgerungen bei der Entscheidbarkeit können wir nun sagen, okay, wenn A polynomial reduzierbar ist auf B, dann gilt Folgendes. Wenn die rechte Seite hier in P drin ist, dann kann die linke Seite, dann ist die auch in P drin. Also wenn es einen polynomialen Algorithmus gibt, der das Problem B löst, dann muss es auch einen polynomialen Algorithmus geben, der das A löst. Und wenn B in NP drin ist, dann ist auch das A in NP. So. Gut. Also im Vergleich, wir hatten also zuvor bei der Berechenbarkeitstheorie ja auch sowas Ähnliches, nicht? Wenn A reduzierbar ist auf B, also das gleiche wie hier, nur verlangen wir jetzt nicht, dass F in polynomialer Zeit berechenbar ist, aber berechenbar natürlich schon. Und dann hatten wir gesagt, ja, wenn B entscheidbar ist, dann folgt auch, dass A entscheidbar ist. Und wenn B semi-entscheidbar, dann ist auch A semi-entscheidbar. So, das war die entsprechende Aussage. Und jetzt haben wir das Gleiche hier mit P und NP anstelle von entscheidbar und semi-entscheidbar. Ja, wie lässt sich das jetzt nachprüfen? Also wir nehmen jetzt also an, wir haben hier zwei Probleme A und B und A ist polynomial reduzierbar auf B und dann können wir davon ausgehen, dass diese Reduzierung mit so einer Funktion f passiert, also mittels einer Funktion f von Sigma Stern nach Gamma Stern und total und berechenbar. Also in polynomial berechenbar. Kürze ich das mal so ab. So, und wir können nun eine Turing-Maschine annehmen, die jetzt diese Funktion berechnet. Also sei MF eine Turing-Maschine dazu. Also, und dann können wir sagen, die Rechenzeit von dieser Turing-Maschine, die ist jetzt polynomial beschränkt. Also wenn wir sagen Time, kleingeschrieben, Time Index MF von der Turing-Maschine zu einem Input X aus Sigma Stern ist dann beschränkt durch ein Polynom P angewendet auf die Länge von X. P ein Polynom. So. Gut. So, das ist die Situation und nun können wir B in P annehmen und zeigen dann, dass dann auch das A in P drin ist. Also sei das B in der Klasse P. Ja. Und das bedeutet jetzt, dass wir einen Algorithmus haben, der das Problem B, das Wortproblem, löst auch in polynomialer Zeit. Okay, das muss ein anderes Polynom sein als das P natürlich. Also, es gibt eine Turing-Maschine, die das tut. Also nennen wir die jetzt M mit T von M ist gleich B. So, und dieser polynomialen Rechenzeit. Und es gibt also ein Polynom Q mit der Rechenzeit Time M, sagen wir Input Y, und dann ist das beschränkt durch Q von der Länge von Y. So, erinnern wir uns nochmal, dieses Q und auch das P, das waren Polynome, die monoton wachsend sind. Hatten ja nur Koeffizienten, die nicht negativ sein dürften. Ja, das ist wichtig. Aber wir können das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt haben. Ups, hier dieses hier. Also wir haben einmal die Maschine MF, dann haben wir die Maschine M, hier haben wir einen Input und wir haben hier einen Output. Also hier haben wir X aus Sigma Stern, der Output heiße y aus Gamma Stern. Und bei m hätten wir ein y aus Gamma Stern und ein Output, der ist entweder 1 oder 0. Nicht? M entscheidet das Wortproblem b, also 1, wenn y in b ist und 0, wenn y nicht in b ist. So, und nun möchten wir gerne das Problem a lösen, und das heißt die charakteristische Funktion von a ausrechnen. Also wir wollen nachweisen, dass a in p drin ist, also eine Turingmaschine finden, die phi a berechnet, und wir können das jetzt mittels dieser Reduktion durchführen, denn x ist in a genau dann, wenn f von x in b ist. Also würden wir jetzt erstmal Folgendes durchführen, dass wir erstmal eine Maschine, also erstmal mf anwenden und als nächstes die Maschine m anwenden. Also wenn wir die beiden hintereinander koppeln, dann haben wir als Input ja hier ein x aus Sigma Stern. Das ist dann entweder in a drin oder nicht. Und das soll jetzt herausgefunden werden. Und das ist dann so, dass wir als Output dann hier als erstmal ein f von x bekommen und dieses f von x als Input in m reintun. Und dann ergibt sich dann hier aus m eine 1 oder eine 0, je nachdem, ob f von x in b drin ist oder nicht. So. Und weil wir nun wissen, dass f von x in b drin ist, genau dann, wenn x in a ist, können wir also auch schreiben, hier 1 und 0, wenn x in a ist oder wenn x nicht in a ist, dann die 0. Also diese Kombination, diese Konkatenation von den beiden Turingmaschinen m und fm, erst mf, dann m, liefert uns genau die Berechnung der oder berechnet die charakteristische Funktion GA. So, jetzt haben wir diese Maschine, die das GA berechnet, und müssen wir nun zeigen, dass aus der Konstruktion hervorgeht, dass die in polynomialer Rechenzeit abläuft. So, das ist jetzt das entscheidende, Rechenzeit von mf semikolon m. Also müssen wir nach oben abschätzen. Ja, was machen wir? Zuerst wird mit der Maschine mf ausgeführt. Okay. Die Maschine mf, wissen wir, steht hier schon irgendwo, hat eine Rechenzeitschranke p. Okay, das haben wir also als erstes zu investieren. Also time mf von x und dann time von der zweiten Maschine kommt noch dazu, Maschine von m angewendet auf f von x. Das ist die gesamte Rechenzeit, die wir jetzt da haben. Und die erste Maschine hat eine Zeit, die ist beschränkt durch p. Also können wir abschätzen nach oben durch p von der Länge von x. So, und die zweite Maschine hat eine Rechenzeit, die ist beschränkt durch das Polynom q und angewendet auf die Länge von dem Input. Also plus q angewendet auf die Länge von f von x. So, das ist eine obere Schranke. Und nun müssen wir zeigen, dass sich das nach oben abschätzen lässt durch ein Polynom, egal welchen Grad wir da haben. Ja, wie kann man das machen? Wir kennen ja nicht f von x, die Länge von f von x. Aber wir können die Länge f von x abschätzen nach oben. Denn f von x ist der Output der Maschine mf. Ja, und die Maschine muss diesen Output ja irgendwie schreiben. Und die Maschine braucht mindestens so viele Operationen, wie dieser Output lang ist. Das heißt, die Anzahl der Operationen der ersten Maschine mf ist insgesamt eine obere Schranke auch für die Länge des Outputs. So, also das ist vielleicht eine Bemerkung, die ich extra aufschreiben sollte, weil die wird auch an anderer Stelle wieder benutzt, also auch gleich in der Zukunft, also heute noch. Also die Anzahl der Operationen von MF ist eine obere Schranke für die Länge Ihres Outputs. Jedes Symbol braucht mindestens eine Operation, deswegen können wir nicht mehr, kann der Output nicht länger sein als die Anzahl der Operationen der Maschine insgesamt. Normalerweise ist es ja viel, viel kürzer, ne? Die eigentliche Rechenzeit ist ja nicht die Ausgabe, sondern das, was vorher kommt. Okay, das heißt also, dieses hier, die Länge f von x, lässt sich abschätzen durch p von Länge von x. Denn das ist die Anzahl der Operationen maximal, die die erste Maschine braucht. So, das heißt, wir haben jetzt hier, weil jetzt das Polynom q monoton wachsend ist und p auch monoton wachsend ist, hier die Konkatenation von zwei Polynomen, die jetzt beide monoton wachsen. Das heißt, wir können jetzt auch abschätzen, dass jetzt q von f von x höchstens so groß ist wie q von p von x. Ja, das ist jetzt also die Monotonie. Von Q. Also P von X, Länge von X, Q von P von der Länge von X. So. Und das ist jetzt natürlich wieder ein Polynom. Also Polynom in Länge X. Denn Konkatenation oder von zwei Polynomen liefert wieder ein Polynom. Gut, und damit haben wir jetzt gezeigt, dass es eine Turingmaschine gibt, die das Wortproblem für die Sprache A in polynomialer Zeit absolviert. Damit ist jetzt geklärt, dass die erste Schlussfolgerung richtig ist und der andere Fall. Der geht analog, also Fall NP analog. Was muss man da ändern? Ja, da taucht jetzt hier an der Stelle auf, hier nicht eine 0, sondern undef, ne? Und hier auch undef. Und das ist der einzige Unterschied, der denn da läuft. Und wir haben hier dann nicht die Rechenzeitschranke time oder die Rechenzeit time auszudrücken, sondern n-time für die nicht-deterministische Turing-Maschine. Aber ansonsten geht das genauso. Ja, okay. Also wir haben jetzt diese Reduzierungen von der Berechenbarkeitstheorie jetzt etwas eingeschränkt und noch zusätzlich verlangt, dass die Funktion, die die Reduzierung durchführt, dann polynomial berechenbar ist. Und das liefert uns nun hier dieses Lemma, was auch sagt, okay, wenn ein Problem in P ist, dann können wir auch nachweisen, dass ein anderes Problem in P ist, vorausgesetzt, wir haben diese Reduzierung von dem einen auf das andere in der richtigen Reihenfolge. So, jetzt kommt die Definition der NP-Vollständigkeit. Also erst wollen wir sagen, was heißt, dass eine Sprache NP-hart ist. Und dann verlangen wir von der NP-Vollständigkeit, dass die NP-Härte vorliegt und dass das Problem in NP drin ist. Also A Teilmenge Sigma Stern heißt NP-hart. Also falls ich für alle Sprachen oder Probleme, die jetzt in NP drin sind, also für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomialer Laufzeit operiert. Falls ich all diese Sprachen reduzieren kann auf das A. Also L reduzierbar in polynomialer Zeit auf a gilt. So, das ist die NP-Härte. Ja. Gut. Also das Problem A ist demnach also mindestens so hart wie jedes Problem aus der Klasse NP. Das sind dann also die NP-harten Probleme. Und dann A heißt NP vollständig. Also falls A NP hart ist. Und A auch noch in NP selber drin liegt. Ja. Also das sind dann Probleme, für die wir nur eine nicht-deterministische Turing-Maschine kennen, die in polynomialer Laufzeit operiert. Und alle anderen Probleme in NP lassen sich darauf reduzieren. Das ist sozusagen ein härtestes Problem aus NP. Ein schwerstes Problem aus NP. Also wenn A NP vollständig ist, dann ist A mindestens so schwer wie jedes andere Problem aus NP. Schreiben wir das nochmal als Bemerkung dahin oder Interpretation. A NP vollständig. Ist, würde ich sagen, mindestens so schwierig. Nicht? Jedes andere ja. Ja, wenn ich für so ein NP-vollständiges Problem eine Lösung, eine Turing-Maschine entwerfen könnte, sagen wir, die deterministisch ist, und dann kann ich dann also mit dieser Maschine und der Reduktion für jedes andere Problem in NP eben auch so einen Algorithmus entwerfen, nach demselben Schema wie dort angegeben. Ja, also diese Sachen werden wir jetzt besprechen. Als erstes brauchen wir dazu noch einen Satz, nämlich dass unsere Reduktion, die wir da oben haben, in polynomialer Zeit, dann eine Relation ist, die transitiv ist. Also das heißt, wenn ich zwei Probleme habe, L1 polynomial reduzierbar auf L2 und L2 ist polynomial reduzierbar auf L3, dann folgt, dass L1 polynomial reduzierbar ist auf L3. Ja, den Beweis schaffen wir jetzt in den 2-3 Minuten nicht mehr. Das müssen wir auf die nächste Woche dann vertagen. Also Donnerstag kommt ja Roman und trägt über das PCP vor. Und hiermit können wir erst dann nächste Woche weitermachen. Aber die Folgerung können wir vielleicht schon mal hier angeben. Mal angenommen, wir haben nachgewiesen, dass diese Relation transitiv ist in diesem Sinne. Dann gestaltet sich der Nachweis von der NP-Vollständigkeit für Probleme folgenderweise. Also Nachweis der, sagen wir erstmal, NP-Härte. Für ein Problem oder eine Sprache B folgenderweise. Ich hatte ja vorhin schon diesen ganzen Baum von NP-vollständigen Problemen angegeben, die sind alle NP-hart und das macht man jetzt also mit diesem Schema. Also sei A schon mal ein erstes NP-vollständiges Problem, was wir gegeben haben. Also sei A schon als NP-hart bekannt. Also wir können jedes Polynom, jedes Problem L aus NP schon reduzieren in polynomialer Zeit auf A. Das ist gegeben. Dann folgt automatisch nicht für alle Probleme L in NP, dass wir haben, L ist ja polynomial reduzierbar auf das A. A ist ja NP-hart. Nach der Definition lassen sich also alle Probleme in NP reduzieren auf A. Und wenn jetzt A auch noch polynomial reduzierbar ist auf B, wenn man das jetzt nachzuweisen, wenn wir das nachweisen können in einem mit einer Konstruktion, wir müssen dann wieder diese Funktion definieren und nachweisen, dass die Reduktion durchführt in polynomialer Zeit, dann folgt aus diesem hier und der Transitivität, dass dann L reduzierbar ist auf A und auch damit auch und A reduzierbar auf B ist, dann ist auch L reduzierbar auf B. Also unter Transitivität. Also dann folgt dann auch für alle L aus NP ist dann L reduzierbar in polynomialer Zeit auf B. So, und damit ist dann das B auch NP-hart. So, und das ist dann schon das Programm für die Zukunft. Also wir müssen dann als erstes uns ein erstes NP-hartes Problem herausarbeiten. Das wird das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik sein. Und genauso hatten wir bei der Berechenbarkeitstheorie ein erstes unentscheidbares Problem herausgearbeitet. Das war das spezielle Halteproblem. Dann wenden wir die Reduzierungstechnik an hier und leiten dann nicht weitere unentscheidbare Probleme ab, sondern weitere NP-harte Probleme ab, indem wir jetzt Reduzierungen in dieser Art durchführen. Also dass wir dann das Erfüllbarkeitsproblem reduzieren auf das Traveling-Salesman-Problem zum Beispiel, auf das Klicken-Problem oder Ähnliches. Ja, was jetzt also aufsteht noch, ist noch der Beweis der Transitivität. Da werden wir wieder ähnlich vorgehen wie dort oben und deswegen die Bemerkungen dort, kommt derselbe Schluss drin vor und dann haben wir das erledigt und können dann daran gehen, anschließend das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik als NP-hart direkt nachzuweisen. Das ist ein ganz hartes Stück Arbeit und der Rest ist da leicht. Da braucht man nämlich immer nur noch hier diese Reduktionen nachweisen und da muss man halt so ein Fingerspitzengefühl dafür bekommen, wie denn diese Abbildung funktionieren könnte. Das ist nicht ganz einfach, das müssen wir oft üben, damit Sie das auch selbst in dem einen oder anderen Fall anwenden können. Gut, damit ist die Zeit vorbei. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns erst wieder in einer Woche und Donnerstag kommt Roman Bischko und zeigt Ihnen das PCP. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.